Ja, wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Auch von meiner Seite nochmal ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, es fand ich schön, wie du das gesagt hast. Ihr seid gut reingekommen und hattet einen guten Start in dieses neue Jahr. Gesehen, ich habe schon zwei Bibeln dabei. Das heißt, ihr müsst euch warm anziehen. Es wird ganz furchtbar. Nee, klassischerweise haben wir den ersten Sonntag im neuen Jahr, haben wir immer so einen Text im Mittelpunkt und das ist die Jahreslosung. Das heißt, das ist der Vers, der sozusagen über diesem Jahr so ein bisschen steht und uns auch durch das Jahr begleiten darf. Und darüber möchte ich heute predigen, habe mir Gedanken gemacht und möchte die gerne mit euch teilen. Bevor ich das tue, möchte ich noch gerne beten. Ja, lieber Vater, ich danke dir für diesen Sonntagmorgen, diesen Sonntag, der herausgehoben ist aus dem Alltag und der immer wieder die Möglichkeit bietet, dir in besonderer Weise zu begegnen. Das tun wir in Liedern und haben das schon getan. Wir sprechen mit dir und wir wollen jetzt auch auf dein wunderbares Wort hören. Segne dieses Wort, lass es Eingang finden in unsere Ohren und Herzen, dass es uns ausrichtet und zurichtet für den Alltag. Amen. Es gibt so eine Geschichte, die wir, glaube ich, alle kennen, und wo wir alle die Hosen vor voll haben, also ich habe das auf jeden Fall, das Versagen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Man hat sich vorbereitet, man hat eine Schulung gemacht und dann kommt der Moment, wo man so all das, was man sich vorbereitet hat, was man gesammelt hat an Wissen, wo man das so präsentieren muss vor den Kollegen oder vor Freunden und dann kommt nichts. Eine Unfähigkeit, es weiterzugeben, Blockade, Blackout. Und dann steht man da und denkt, Mist, wo ist das jetzt? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Und bei manchen ist das so, und ich kenne das auch, dass das einen bis in die Träume verfolgt, solche Prüfungssituationen, Situationen, wo man dann plötzlich da steht und merkt so, Blackout, da ist nichts mehr. Und das ist ein ganz, ganz furchtbarer Moment, finde ich zumindest. Der Text heute, den ich mit euch betrachten möchte, und der quasi die Jahreslosung darstellt, der erzählt auch so eine Situation des Scheiterns, eine Situation der Blockade, der Unfähigkeit, und zwar auf Seiten der Jünger. Wir finden den Text und die Jahreslosung im Markus-Evangelium, Markus 9, und da ist es der Vers 24. Und dieser Vers 24 ist aber eingebettet in eine Geschichte, und es ist eine Heilungs- und Wundergeschichte, in die dieser Vers hineingehört. Und Markus 9, 24 oder im Kontext 14 bis 29, das wäre sozusagen die ganze Geschichte, ist ein synoptischer Text. Das heißt, wir finden diese gleiche Erzählung in zwei anderen Evangelien, nämlich einmal im Matthäus-Evangelium und auch im Lukas-Evangelium. Es ist also kein Sondergut, keine besondere Erzählung, die hier nur Markus uns überliefert, sondern eine Geschichte, die wir auch in den anderen Evangelien in sehr paralleler Weise finden. Bei Matthäus Vers 17, 14 bis 21 und Lukas 9, 37 bis 43, nur wer es mal nachlesen möchte. Ich möchte, bevor ich mich auf den eigentlichen Vers konzentriere, aber auch hier den Kontext lesen, weil das immer wichtig ist, wenn wir einzelne Verse verstehen wollen, müssen wir auch das Umfeld des Textes betrachten, um sie in eine richtige Interpretation zu bekommen. Ich lese Markus 9, Verse 14 bis 29. Und jetzt gibt es schon die Auflösung der beiden Bibeln, die ich mit habe. Ich lese nämlich zuerst mal aus der etwas sprachlich älteren, nicht so vertrauten Züricher Bibel, die ich sehr schätze, und würde dann gleich den Vers auch nochmal aus der Guten Nachricht im heutigen Deutsch lesen, die doch unseren Sprachgewohnheiten viel stärker entgegenkommt. Überschrieben ist dieses Kapitel bei Markus mit dem Thema der Überschrift Heilung des epileptischen Knaben. Und als sie zu den Jüngern kamen, sahen sie viel Volk um sie her und Schriftgelehrte, die mit ihnen verhandelten. Sie, muss ich erklären, ist Jesus und noch drei seiner Jünger, die vorher weg waren von dem anderen Jüngerkreis und jetzt zurückkommen. Ich komme da gleich noch drauf. Und alles Volk erstaunte, sobald sie ihn sahen, das ist jetzt Jesus, und sie liefen hinzu und grüßten ihn. und er fragte sie, was verhandelt ihr mit ihnen? Und einer aus dem Volk antwortete ihm, Meister, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht, der einen stummen Geist hat. Und wo er ihn überfällt, reißt er ihn herum und er schäumt und knirscht mit den Zähnen und er magert ab. Und ich sagte deinen Jüngern, sie möchten ihn austreiben und sie vermochten es nicht. Da antwortete er ihnen und sprach, O du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich euch noch ertragen? Wie lange soll ich noch bei euch bleiben? Bringt ihn zu mir. Und sie brachten ihn zu ihm. Und als er ihn sah, riss ihn der Geist alsbald hin und her, und er fiel auf die Erde und wälzte sich schäumend. Und er fragte seinen Vater, wie lange ist es her, dass ihm dies widerfahren ist? Er antwortete, von Kindheit an. Und er hat ihn so oft sogar ins Feuer und ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Aber wenn du etwas vermagst, so hab Erbarmen mit uns und hilf uns. Da sprach Jesus zu ihm, wenn du etwas vermagst, alles ist möglich dem, der glaubt. Alsbald rief der Vater des Knaben laut, jetzt kommt der Vers, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Als aber Jesus sah, dass das Volk zusammenlief, bedrohte er den unreinen Geist und sprach zu ihm, du stummer und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre aus von ihm und fahre nicht mehr in ihn hinein. Und nachdem er geschrien und ihn heftig hin und her gerissen hatte, fuhr er aus und er wurde wie tot, sodass die meisten sagten, er ist gestorben. Jesus aber ergriff ihn bei der Hand und richtete ihn auf und er stand auf. Und als er in ein Haus gegangen war, fragten ihn seine Jünger für sich allein, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Da sprach er zu ihnen, diese Art kann durch nichts ausgetrieben werden, außer durch Gebet. Ja, ein langer Text. Ich möchte aber nochmal den eigentlichen Vers jetzt aus der guten Nachricht vorlesen, weil es etwas anders übersetzt ist und vielleicht nochmal einen zusätzlichen Aspekt zu unserem anderen Text hinzugibt. Ich lese ein bisschen weiter, dann haben wir den Kontext nochmal. Wir haben also diese Geschichte, wo der Vater jetzt Jesus gegenüber sagt, wenn du das kannst, dann möchte ich, dass du es tust. Und dann sagt Jesus, was heißt hier, wenn du kannst, sagte Jesus, wer Gott vertraut, dem ist alles möglich. Und jetzt kommt unser Vers. Da brach es aus dem Vater hervor, ich vertraue ihm ja und kann es doch nicht. Hilf mir vertrauen. Ihr hört schon raus, hier wird nicht der Begriff Glauben benutzt, sondern Vertrauen, und das ist eine gute Übersetzung für diesen Glaubensbegriff, wie wir ihn auch als Christen verwenden. Ich habe gesagt, es ist ganz, ganz wichtig, wenn wir uns Texte anschauen, dass wir den Kontext mit betrachten. Und hier haben wir jetzt diese Heilungsgeschichte. Und normalerweise, wenn wir so Serien gucken, ich weiß nicht, ob ihr so Netflix-Freaks seid oder so Serien-Junkies, ich weiß, dass das viele tun, die haben so ihre Lieblingsserien und dann suchten die durch. Und dann gibt es immer, bevor man die nächste Folge guckt, gibt es immer so die Sequenz, was bisher geschah. Und das will ich jetzt auch mit uns machen, was bisher geschah, denn wir wissen, dass der Herr Jesus mit Jüngern von irgendwoher kommt, aus einer Situation kommt. Und wir wollen natürlich wissen, wo kommt er denn gerade her, um in diese sehr angespannte Situation hinein zu gelangen. Was bisher geschah. Direkt vor dieser Geschichte, die ich gerade vorgelesen habe, ist nämlich was ganz, ganz Unglaubliches passiert. Was ganz Unglaubliches. Es wird in den Bibeln als die Verklärung Jesu bezeichnet. Jesus ist Mit drei seiner Jünger, nämlich mit Petrus, Jakobus und Johannes, hat er sich abgesondert von dem anderen Kreis der Jünger und ist auf einen Berg gestiegen. Und was da passiert, ist eine Wahnsinnsshow, nämlich Jesus wird verklärt auf diesem Berg. Die Jünger werden Zeugen eines einmaligen Erlebnisses vielleicht, eines besonders außergewöhnlichen geistlichen Erlebnisses. Jesus wird vor ihnen verwandelt, nimmt göttliche Gestalt an und trifft dort auf diesem Berg in Anwesenheit dieser Jünger auf die beiden bedeutendsten Propheten des Volkes Israels des Alten Testaments. Er trifft Moses und Elia. Unglaublich! Und die Jünger, die dabei sind, die erleben das nicht mehr, sondern sie hören Gott selber sprechen, Gott, der dann noch Jesus als seinen Sohn legitimiert. Gott, der sich zu Jesus stellt und sagt, dies ist mein Sohn. Und diese drei Jünger sind Zeugen dieses Ereignisses. Der absolute Hammer. Und diese Jünger sind so überwältigt davon, die sind so geflasht, dass sie sofort das festhalten wollen. Das kennen wir, ne? Wenn wir was erleben, wo wir so begeistert sind, dann wollen wir da gar nicht weg von gehen. Wir wollen das immer länger und länger. Ein tolles Konzert, da kann es 100 Zugaben geben. Wir wollen einfach diesen Moment, diesen Ort nicht mehr verlassen, weil wir das so toll finden. Und so geht das den Jüngern auf diesem Berg. Und sie sagen zu Jesus, wir wollen Hütten bauen. Ja, Hütten bauen. Wir wollen hier uns niederlassen oder Tempel bauen. Wir wollen dem irgendwie ein Denkmal setzen, weil das so besonders ist, was wir erleben, dass wir das irgendwie fixieren müssen, festhalten müssen, aus Angst, dass uns das irgendwie durch die Finger geht oder wir das vergessen wollen können. Und jetzt kommen wir in den Text. Aus dieser Situation kommt Jesus und diese drei Jünger hinunter, vom Berg hinunter und treffen auf eine Situation, die alltäglicher überhaupt nicht sein kann. Schriftgelehrte, Leute aus dem Volk und der restliche Jüngerkreis stehen da zusammen und es ist totaler Knatsch. Die sind da am Hin und Her und lalala und Probleme. Ja, überlegt mal, ihr kommt aus einem tollen Urlaub und dann zurück ins Büro und dann ist wieder nur der übliche Alltagskram. Das ist die Situation. Da geraten die rein. Und was Jesus hier begegnet, ist nicht nur diese Alltagssituation, sondern es ist auch dieses Treffen auf seine Jünger, auf seine Schüler. Wir müssen immer im Hinterkopf haben, in der Bibel sind die Jünger jetzt schon auserwählt, besonderer Personenkreis, aber es sind Schüler. Und es hat immer wieder Lehrer gegeben, die auch Schüler hatten, die mit ihnen gezogen sind. Das sind Leute, die einfach immer bei ihrem Meister sind, bei ihrem Lehrer sind und einfach lernen. Und das haben die getan. Die kennen ihren Lehrer, die wissen, was der kann. Und er trifft sie versagen. Haben es nicht auf die Kette gekriegt. Die stehen da, Probleme, sie haben es nicht hingekriegt. Worum geht es? Um eine Heilung. Aber sorry, Meister, wir können es nicht. Versagen. Damit treffen die drei Jünger und Jesus im Grunde wieder auf altvertraute Situationen. Und die Jünger haben in den Evangelien, in allen Evangelien eine besondere Rolle. Sie stehen nämlich da als Identifikationsfiguren. Das heißt, wir würden uns mit Jesus wahrscheinlich kaum vergleichen, identifizieren, aber die Jünger. Und wir merken hier schon, dass in den Jüngern, in den Jüngerfiguren, einmal die Chancen der Jesus-Nachfolge deutlich werden, denn die haben ja auch außergewöhnliche Dinge erlebt. Denkt an die drei, die jetzt diese Bergsituation erlebt haben, aber sie haben auch erlebt, immer wieder zu scheitern. Das heißt, die Jünger stehen für uns auch für die Chancen, aber auch die Schwierigkeiten in der Jesus-Nachfolge. Und interessant ist, wenn wir uns diese Geschichte jetzt mal unter dem Aspekt der Jünger angucken, dann werdet ihr merken, dass die Jünger in dem ganzen Geschehen sehr konturlos sind. Die spielen da eigentlich gar keine große Rolle mehr. Außer, dass sie gegenüber der Anforderung versagt haben. Interessant ist nämlich Folgendes, das ist mir eigentlich erst in der Vorbereitung wirklich so aufgefallen. Dieser Ausspruch, diese Jahreslosung, die wir betrachten heute, ich glaube, hilf meinem Unglauben, wer formuliert das? Sind das die Jünger? Wer formuliert das? Der Vater. Der Vater, der eigentlich mit diesem Heilungsgeschehen überhaupt nichts zu tun hat. Die Jünger sagen gar nichts. Die sagen nicht mal, sorry Chef, war jetzt blöd gelaufen. Wir hatten schon 3 Heilungsseminare, haben mal wieder nicht auf die Kette gekriegt. Gar nichts, sie sind total konturlos, da kommt gar nichts. Derjenige, der jetzt aktiv wird, ist der Vater. Und der Vater wird uns auch im Vergleich mit den synoptischen Evangelien, den anderen beiden, als ein Mann aus dem Volk geschildert. Der ist weder Schriftgelehrter, also der ist kein Theologe, der ist gar nichts Besonderes, ein ganz normaler Typ. So jemand wie du und wie ich. Und der formuliert diesen Satz. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und da ist so eine Botschaft, die hier im Text drinne ist und die auch eine durchgängige Botschaft im Markus-Evangelium ist. Markus stößt uns immer wieder mit der Nase darauf, indem er sagt, manchmal verstehen Außenstehende Jesus besser als seine Jünger. Und dieser Vers steht in einer gewissen Spannung mit einem Vers davor. Wenn er nämlich sagt, dieser Vater, ich glaube, hilf meinem Unglauben, Vers 24, dann schwingt das schon mit, 2 Verse davor, Vers 22, wenn er Jesus sagt, heile meinen Sohn, hilf, jetzt kommt es, wenn du kannst. Das ist genau dieser Unglaube, das ist genau dieser Zweifel, der diesen Mann treibt, zu gutem Grund, denn er hat ja schon eine schlechte Erfahrung mit Christen gemacht. Und wir haben hier im Grunde in dem Vater eine Kette aus Not, Verzweiflung, die zu Zweifeln führt, aber wo immer noch das Fünkchen Hoffnung dabei ist. Hilf uns, wenn du kannst. Und Jesus kann, Ausrufezeichen. Nachdem er die Kraft des Glaubens postuliert hat und er sagt, wer derjenige, der glaubt, dem ist alles möglich, was ist das für ein Ausspruch, folgt die Demonstration, die Wunderheilung an dem epileptischen Knaben. Jetzt könnten wir im Grunde Schluss machen und sagen, naja, wir sind halt alles so Jünger und wir haben es nicht drauf und so weiter. Aber ich glaube, das ist zu kurz. Ich glaube, wenn wir tiefer eintauchen wollen in den Text, dann müssen wir ein paar Dinge klären, brauchen wir etwas mehr Orientierung, um die Hintergründe des Textes zu verstehen. Wir haben hier eine Wunder-, eine Heilungsgeschichte, wie wir sie vielfach im Neuen Testament immer wieder zu lesen bekommen. Und diese Wunder- und Heilungsgeschichten sind auch sehr typisch für das Neue Testament. Diese Art von Geschichten gibt es im Alten Testament auch, aber die Form ist schon auch sehr zugespitzt auf das Neue Testament. Man kann zu diesen Wunder- und Heilungsgeschichten ein paar Sachen sagen, die wichtig sind, um sie zu verstehen. Zum Ersten und Ein dürfen wir diese Geschichten tatsächlich als konkrete Geschichten einer körperlichen Heilung verstehen, die an einem konkreten Leib getan wird und die nicht nur gesund macht, also wiederherstellt, so heile, jetzt kannst du wieder gehen, sondern Heilung immer im umfassenden Sinne bedeutet. Wir haben hier diese Krankheit beschrieben als eine Besessenheit. Das ist ein Blick auf Gesundheit und Krankheit, die uns heute in unserem modernen, auch medizinischen Denken fremd ist. Diese Idee, dass Krankheit etwas mit Besessenheit, mit Dämonen zu tun haben könnte oder hat, ist auch gar keine typische Denke in der Bibel. Die ganze antike Umwelt, auch in Griechenland, im alten Rom, in Ägypten, Die ganze antike Welt hat im Grunde eine ähnliche Idee gehabt. Überall gab es im Grunde die Idee, wenn jemand krank ist, dann ist er besessen, dann ist das irgendeine Macht, die über einen Gewalt bekommen hat und die sich da austobt. Im Grunde wie so ein Virus, wie so ein Schadvirus, der in einen hineinkommt, und man braucht dann im Grunde etwas, was stärker ist, eine Macht, die stärker ist, um diesen Dämonen auszutreiben. Das ist so ein Denken, was in der Antike komplett verbreitet ist und was man den Menschen damals nicht hätte übersetzen oder erklären müssen. Das passt zu deren Weltbild im Grunde. Was ich aber für uns heute spannend und interessant finde, ist, dass damit ein Aspekt von Kranksein mitbeleuchtet wird, der bei uns oft hinausfällt. Lorenz, du wirst das vielleicht gut bestätigen können als Arzt. Es zeigt nämlich, dass körperliches Leiden auch immer verbunden ist mit einer seelischen Not. Ein körperliches Leiden kann man nie abkoppeln sozusagen vom Gesamtempfinden eines Menschen. Wer körperlich leidet, dem geht es seelisch auch nicht gut. Die Seele und der Leib, das gehört immer zusammen. Und wir wissen heute, ich bin jetzt kein Arzt, aber aus der modernen auch Krebsforschung, Krebstherapie, dass gerade die Einstellung zur Krankheit ganz besonderen ganz besonders auch auf den Erfolg einer Therapie mitwirkt. Das ist nicht alles, aber man versucht das immer auch, die Seele zu stärken, um den Erfolg einer Therapie nach vorne zu bringen. Also Seele und Körper sind nicht zu trennen, und hier haben wir so dieses Bild einer Besessenheit, die Krankheit hervorruft. Dann der nächste Aspekt. Obwohl es hier konkret um einen Kranken geht, um eine kranke Person, ist aber mit dem Heilungsgeschehen, was dann vollzogen wird, ist immer auch eine allgemeine geistliche Botschaft verbunden. Jesus heilt nicht nur, der ist nicht der Arzt. Jesus ist der Sohn Gottes, der Messias, der den Menschen sagt, das Reich Gottes hat mit meinem Kommen jetzt hier schon angefangen. Das ist die Botschaft. Und deswegen ist alles, was Jesus tut, Jesus Wunder, was er wirkt, eigentlich immer angebunden mit der Botschaft, das Reich Gottes hat jetzt schon begonnen. Und das können wir an diesem und jenem Erlebnis ablesen. Und das bedeutet auch, dass eine Heilung nicht nur wiederherstellt, sondern dass diese Heilung das gesamte Umfeld des Kranken betrifft. Hier haben wir zum Beispiel den Vater, die Familie, den Freundeskreis. Ihr könnt die ganzen Heilungsgeschichten im Neuen Testament mal durchlesen. Ihr werdet immer wieder merken, dass es neben dem eigentlichen Heilungsprozess immer auch eine Rückwirkung, einen Reflex in den Freundeskreis gibt, in die Menschen, die mit dem Kranken zu tun haben. Und damit setzt mit dem Heilungsprozess der Wunderheilung für die Person immer auch ein Neuanfang an. Das ist eine Zäsur. Und ich weiß nicht, wer von euch schon mal wirklich mit einer furchtbaren Krankheit bedroht worden war oder Leute kennt. Wenn man aus so einer Erkrankung, wir haben ja heute häufig Krebserkrankungen im Freundeskreis, im Bekanntenkreis, wenn man da durch ist und wieder in sein normales Leben, dann ist dieses Leben nicht mehr wie zuvor. Es ist im Grunde Neuanfang. Und ich weiß, Menschen, die das erlebt haben, die diesen Tag einer Operation oder eines überstandenen Unfalls im Grunde wie ein Geburtstag feiern oder auch sagen, das kannst du wie ein Geburtstag feiern. Und jetzt komme ich zum nächsten Punkt, und das ist sozusagen der nächste Schritt in diese geistliche Ebene von Heilung. Heilungsgeschichten sind eigentlich Dynamis-Geschichten. Dynamis, wir kennen jetzt das Wort Dynamik, ne? Kennen wir in unserem Sprachgebrauch. Dynamis ist ein griechisches Wort. Und es steht im Griechischen für Kraft, Energie, Macht, Bewegung. Und das Spannende ist, wenn wir die synoptischen Evangelien, Johannes mal ausgenommen, die synoptischen Evangelien lesen und diese Wunder- und Heilungsgeschichten lesen, dann wird hier nie das griechische Wort für Zeichen oder für Wunder benutzt. Da gibt es eine eigene Vokabel für. Sondern die Autoren sprechen immer von Dynamis. Das ist ein anderes Wort. Und das meint was anderes. Dynamis Energie, Macht, Bewegung heißt eigentlich Gottes spürbare Wirksamkeit als funkelnde, lebensspendende Kraft. Das ist mehr als ein Wunder. Und auch hier haben wir wieder diesen Aspekt, das Reich Gottes hat angefangen. Gott ist jetzt schon spürbar. Das ist die Botschaft. Und das muss nicht jeder draußen rum sehen. Wenn Jesus eine Wunderheilung macht, dann sprüht er nicht Sterne und Poff und vielleicht noch eine kleine Fanfare hinten drauf. Ja, oder ein Tusch, ja, wie in der Manege. Nein, manchmal passieren Heilungsprozesse, wo die Menschen drumherum überhaupt nichts von mitbekommen. Das ist nur was zwischen Jesus und der Person. Ihr kennt vielleicht die Geschichte von der blutflüssigen Frau, die im Gedränge Jesus irgendwie angreift mit der Hoffnung. Und Jesus merkt nur, da hat mich jemand berührt, da ist eine Kraft von mir ausgegangen, Dynamis. Das hat drumherum keiner mitbekommen, dass die geheilt worden ist in dem Moment. Aber zwischen Jesus und der Frau ist diese Beziehungsebene aufgegangen und die Heilung ist vollzogen worden, völlig unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Niemand drumherum, und da waren viele Leute, hat was davon mitbekommen. Also Dynamis ist hier nicht der Tusch und die Fanfare, das große Wunder, sondern es ist die Kraft Gottes, die spürbar ist, aber letztlich zwischen den handelnden Personen, Jesus und dem Kranken. Und da kommen wir zum letzten Punkt, der ganz wichtig mitzudenken ist, wenn wir solche Geschichten lesen. Die volle Kraft Gottes, diese volle Dynamik Gottes, die volle Dynamis Gottes, die entäußert sich als Kraft der Auferstehung. Ostern ist das Fest der Dynamik Gottes. Die Auferstehung Christi ist die maximale Entäußerung der Dynamik Gottes. Und wenn wir hier im Text nochmal uns die Verse 26 und 27 anschauen, dann schwingt das mit, und zwar sehr bewusst. Das ist kein Zufall, dass Markus das so sagt. Ihr erinnert euch, ich habe den Text vorgelesen, und als dieses Heilungswunder getan ist, war dieser Knabe wie tot. Der hat da gelegen. Und die Leute drumherum haben gedacht, boah, jetzt ist es vorbei. Ne? Experiment versucht, daneben. Jesus wollte den heilen, jetzt ist er tot. Mensch, Mist. Ne? Arztfehler oder so. Und dann heißt es, Jesus reicht ihm die Hand und hebt ihn auf. Und dieses Aufheben ist im Grunde sprachlich genau das, was mit der Auferstehung nachher geschildert wird. Das heißt, in diesem Heilungswunder steckt die Dynamis, die Dynamik Gottes drinne, die letztlich auch in der Auferstehung nochmal voll zur Geltung kommt. Und deswegen ist dieser Bericht so geschrieben, dass dieses Aufheben dieses Jungen im Grunde wie eine kleine Auferstehung auch gewertet wird, theologisch, geistlich gewertet wird. Jesus reicht dem Jungen die Hand, hilft ihm hoch, holt ihn ins Leben und letztlich ist es die Hand der Auferstehung. Fazit. Eben haben wir gesagt, wenn man so ein Serienjunkie ist und gerne so Serien guckt, dann will man mal wissen, was war vorher. Und dann gibt es sowas, das nennt man Spoilern. Also wenn dann schon jemand die nächsten Serien geguckt hat und weiß ich was, aber wie es weitergeht. Und das macht man total ungern. Und so Leute werden auch mal gehasst dann, die dann schon sagen, ja, und dann wird der die bekommen und der wird doch nicht sterben und der gelangt dann doch noch auf den Thron. Und ich spoiler jetzt mal. Ihr habt die Bibeln zu Hause, ihr könnt es nachlesen. Wie geht's weiter? Also, wir hatten ein Wahnsinnserlebnis auf dem Berg. Jesus wird verklärt, Gott sagt, das ist mein geliebter Sohn. Moses, Elia, großes Showdown, drei Jünger dabei. Die sagen, hey, es ist so cool, wir lassen uns Hütten bauen, wir bleiben hier, wir lassen die Welt hinter uns. Es ist so geil hier, wir wollen nirgendwo anders hin. Nein, runter, Alltag. Heilungsgeschichte, andere Jünger, kriegen nichts auf die Kette, Jesus muss wieder ran und tut aber hier etwas, was nicht nur eine einfache Heilung ist, sondern in Jesu Handeln wird deutlich, Gottes Reich hat schon angefangen. So, auf der Welle könnten die Evangelien noch eigentlich weiterreiten. Gottes Reich hat angefangen und jetzt geht es los. Zack, gerade Straße, Autobahn, Wunder, 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 Wunder. Großes Ende, Happy End. Aber leider ist die Bibel da sehr realistisch. Die Jünger und Jesus werden nicht weiter auf dem Berg sein. Die Jünger und Jesus werden nicht weiter auf geistlichen Höhen auf Wolke 7 reiten, sondern das Nächste, was Jesus hier tut, nach diesem Wunder, und ihr denkt mal an die drei Jünger, die sowohl die Verklärung erlebt haben, als auch diese wundersame Heilung, wie stehen die zu Jesus? Boah, unser Herr, und wir dürfen dabei sein. Und was sagt dieser Herr? Er sagt, wir werden leiden. Er verkündigt sein Leiden, was kommen wird. Da ist nichts mit Knall und Tara und Autobahn und Wundern. Nein, er spricht von Leiden. Ein Leidensweg, der vor ihm liegt, dem Sohn Gottes. Und er sagt den Jüngern, wenn ihr mir nachfolgen wollt, dann bedeutet das für euch zuallererst, dass ihr mein Kreuz tragen müsst, dass ihr diesen Leidensweg mitgehen müsst. Das ist nicht das große Showdown. Und die Jünger hören das, und gerade auch diese drei. Und dann kommt die nächste Geschichte, ich spoiler noch ein bisschen. Und was haben die verstanden davon, diese tollen Jünger? Die zanken sich. Die streiten sich nämlich, wer von uns dreien ist der Coolste? Hä? Wer ist der Coolste? Hey, wir waren mit Jesus auf dem Berg, wir haben die Wunder gesehen. Hey, wir sind die klasse Typen hier. Und jetzt will ich aber wissen, wer von uns Jüngern ist so der Coolste bei Jesus? Wer steht so ganz oben drauf? Wer darf bei Jesus im Himmel rechts neben ihm sitzen? Das ist ja ein Thema. Die haben nichts gerafft, gar nichts. Die sind dabei, die erleben alles mit und raffen letztlich nichts. Die Jünger, die Schüler Jesu, unsere Identifikationsfiguren in der Bibel, werden hier im Markus-Evangelium und auch in den anderen Evangelien leider als ein Ausbund an geistlichem Unverstand geschildert. Und dann, und das ist sozusagen die Ironie, wenn wir dann noch weiterlesen, das Ganze wird noch getoppt von einer Geschichte, wo ein Fremder, kein Jesus-Jünger, kein besonderer Schriftgelehrter, kein Geistlicher, Dämonen austreibt. Der fremde Dämonenaustreiber. In Jesu Namen macht er das, was Jesu Jünger nicht auf die Kette kriegen. Das ist die Geschichte. Von ganz oben nach ganz unten, und es bleibt letztlich grau und frustrierend im Leben der Nachfolger. Wenn Jesus auf dem Berg ausgerechnet Moses und Elia trifft, dann stehen sowohl Moses als auch Elia für außergewöhnliche Persönlichkeiten in Israel, für das jüdische Volk, die parallel Berg- und Wüstenerfahrungen gemacht haben. Auch Mose und Elia, und deswegen ist dieses Treffen fast programmatisch, ja, auch Mose und Elia waren Leute, die Gott ganz, ganz nahe gewesen sind, dieses Bergerlebnis hatten. Und dann, denkt an Moses, er kommt runter, hat die Tafeln und unten ist Party im Camp. Goldenes Kalb, Sektkorken, ja, lasst uns feiern, Party machen. Gott ist egal. Das kommt direkt danach. Berg und Wüste, Höhen und Tiefen gehören ganz offensichtlich zum Leben mit Gott dazu. Mose und Elia stehen letztlich auch für Höhen, extreme Höhen und Tiefen im Glaubensleben und schließen dabei programmatisch eine Glaubensrealität ein, die alle Lebensextreme einschließt, betrifft. Von daher, wenn wir diese Jahreslosung betrachten, ich glaube, ich vertraue dir, Jesus, hilf meinem Unglauben, meinem Misstrauen, meinem Zweifel, ich habe es ein bisschen ausgedehnt, dann brauchen wir das nicht als Widerspruch zu lesen. So nach dem Motto, entweder oder, entweder du glaubst oder du glaubst nicht, dazwischen gibt es nichts. Nein, es deutet eigentlich die Extreme unserer eigenen Glaubenserfahrung aus. Glaube und Zweifel, Glaube und Unglaube gehören fast unentwirrbar zu unserem geistlichen Leben dazu. Es sind die extremen Erfahrungen, die wir im Glauben machen. Und dann nochmal Markus. Und damit sind wir als Christen, als Leute, die sich nach Jesus ausrichten, an Jesus orientieren, oft nicht besser als die Menschen um uns herum. Manchmal, das wäre sozusagen die Markus-Lesart, raffen die sogar mehr von Gott als wir, die wir manchmal so ein bisschen auch betriebsblind geworden sind. Ich komme zum Schluss. Der Text der Jahreslosung konfrontiert uns mit einem extremen Auf und Ab im Glaubensleben. Höhen und Tiefen gehören aber zum Glaubensleben genauso wie das Vertrauen und der Zweifel, der Glaube und der Unglaube. Dennoch, und das ist die große Chance, die wir haben, auch für dieses neue Jahr und die der Text uns auch heute mit in dieses Jahr gibt, dennoch verbindet sich mit dem Vertrauen auf Jesus, mit dem Glauben, eine ungeheure Lebensdynamik, von der wir partizipieren dürfen und die wir selber auch immer wieder verspüren dürfen. Diese Dynamis, diese Dynamik Gottes. Deswegen lohnt es sich für uns alle, um den Glauben zu ringen. Und nichts anderes ist Christsein. Immer wieder um den Glauben zu ringen. Das ist nicht Selbstverständliches. Das ist nichts, was dauernd vom Himmel fällt. Glauben ist nicht die Steckdose, wo ich mich dauernd wieder andocken kann und den Akku laden. Wir müssen wirklich darum ringen. Und das lohnt sich. Und deswegen dürfen wir gerade als Christen bitten, Jesus, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Amen.